Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wasserdicht, dem Podcast rund um die Wasserwirtschaft beim Ruhrverband. Wenn wir über Wasser sprechen, dann geht es längst nicht mehr nur um sauberes Trinkwasser oder funktionierende Abwasserentsorgung. Es geht um Extreme, um lange Trockenphasen, sinkende Wasserstände, aber genauso um Starkregen, Hochwasser und plötzlichen Überfluss. Wie können wir uns auf diese Gegensätze vorbereiten? Welche Rolle spielt die Siedlungswasserwirtschaft dabei und mit welchen Strategien sorgt der Ruhrverband dafür, dass auch in Zukunft genug Wasser in guter Qualität zur Verfügung steht? Darüber spreche ich heute mit einem Gast, der den Ruhrverband und seine technische Ausrichtung maßgeblich prägt. Ich freue mich sehr, Professor Dr. Christoph Donner bei Wasserdicht begrüßen zu dürfen. Er ist Vorstandsvorsitzender sowie Vorstand für Technik und Flussgebietsmanagement beim Ruhrverband. Ich sage herzlich willkommen, Christoph.
Hallo, Thorsten.
Christoph, wenn wir heute über Wasser sprechen, dann geht es ja fast immer um den Klimawandel, ne? Wie nimmst du persönlich die Veränderung aktuell wahr? Eher so als schleichenden Prozess oder als spürbaren Umbruch?
Also ich würde sagen, schon spürbaren Umbruch. Langsam bin ich auch schon älter geworden, dass ich auch sagen kann, ja, früher war alles anders. Aber ich glaube, den Umbruch merkt man gerade sehr stark. Und wir sehen, wie sich die Extremwetterereignisse jetzt schon Hand in Hand immer sozusagen abwechseln.
Und es ist ja auch medial absolut ein Thema, ne? Also Klimawandel kommt immer wieder vor. Und in dieser Folge sprechen wir über die Folgen des Klimawandels und natürlich darüber, wie sich das auf die Wasserwirtschaft auswirkt. Da freue ich mich sehr drüber. Der Titel unserer Folge lautet ja Durststrecke und Überfluss. Also du hast diese beiden Extreme gerade schon mal angesprochen. Sind diese Gegensätze tatsächlich das neue Normal oder was bedeutet das dann konkret für die Wasserwirtschaft im Ruhrgebiet oder im Ruhreinzugsgebiet?
Also ich glaube schon, das neue Normal kann man schon nennen. Allerdings, ich glaube, was vielen klar ist, wir haben an sich das 1,5 Grad Ziel lange diskutiert. Das haben wir gerissen. Wir gehen auf 2, vielleicht auf 2,5 Grad zu. So, und ich glaube, da passiert einiges. Und natürlich gibt es jetzt mehr und mehr sozusagen Veränderungen, die wir haben. Ich glaube, die Jahrhundertflut im Ahrtal ist allen noch ein Begriff, haben alle noch wahrgenommen. Wobei es sich ein bisschen so auch jetzt bei der Bevölkerung, glaube ich, wieder so einstellt, dass das nicht alle auf dem Fokus haben. Aber was alle sozusagen vielleicht spüren ist, und wenn man mal im Bekanntenkreis fragt, 2020 bis 2025, das waren die wärmsten und trockensten Klimaszenarien, die wir seit langem hatten. Und die Niederschläge waren deutlich unter den Mittelwerten. Das ist aber an jedem nicht ungefähr so im Bewusstsein, sondern alle haben so ein bisschen mehr so, was war in den letzten 14 Tagen, drei Wochen, was ist da sozusagen passiert. Aber wenn wir uns mal alleine jetzt mal angucken, von Februar 2025 bis März 2026, da kann sich jeder mal gerade fragen, wie habe ich das denn empfunden? Wir müssen an sich sagen, das war der drittniedrigste Wert seit 1927 mit Niederschlag. Wir haben knapp 694 Millimeter Niederschlag nur gehabt. Das ist wirklich wenig für uns hier entsprechend. Und wir haben natürlich nochmal, wenn wir uns an die Jahre 2023, 2024 Jahre erinnern, das waren die nassesten Jahre, die wir jemals hatten, seit der Aufschreibung sozusagen der Wetterdaten bei uns entsprechend. Und wir haben uns langsam, glaube ich, auch schon daran gewöhnt, dass wir sagen, so 14 trockene Jahre hintereinander, das geht. Aber ich glaube, auch wenn alle in Spanien woanders Urlaub machen, wir wissen, wie Dürre aussieht im Moment. Wir wissen, dass die Dürre ganz schnell auch kommen kann und dass im Prinzip der Wasserspeichervorrat natürlich extrem wichtig ist.
Wie schätzt du das denn ein? Oft ist ja mal die Frage da oder die Rede davon, ich kriege das in den sozialen Medien immer so mit, dass es dann heißt, ja Mensch, guck mal, früher gab es doch auch schon Hochwasser und früher gab es doch auch schon ganz, ganz trockene Sommer. Ich erinnere mich daran, in den 70er Jahren, da hatten wir ja nur trockene Sommer. Aber ich glaube, die Häufigkeit macht den Unterschied, ne, oder?
Also ich glaube, das Gute ist, das eine ist gefühlt, wo jeder aus seiner Retroperspektive gefühlt sagt, wie war das? Und das andere sind einfach Daten und Fakten. Und ich sag mal, der Ruhrverband ist jetzt einfach klasse. Wir haben Daten seit 1927 komplett fix stehen. Wir sehen, dass wir teilweise auf Daten von 1875 noch zurückgreifen können. Und was wir sehen, ist an sich, die Daten sprechen eine andere Sprache als das Gefühlte.
Es gibt also eine Häufung, ja, meinst du?
Ja, oder? Wir sehen an sich die Häufung, wer rein an sich reingeht und sich die Temperaturanstieg jetzt anguckt, der sich anguckt, wie stark haben sich denn die Ausschläge für extremen Niederschlag geändert, sehen wir, dass wir in den letzten 5 bis 10 Jahren viel mehr Extreme haben. Und das ist da. Das ist im Moment das neue Normal. Aber bitte nochmal aufpassen. Alle denken, wir pegeln uns jetzt ein auf einem bestimmten Niveau. Das wird nicht der Fall sein. Wenn wir nicht weiter aktiv daran arbeiten, den Klimawandel zu begrenzen, wird es auch weitergehen.
Also machst uns wenig Hoffnung dafür, einfach so weiterzumachen wie bislang.
Nee, ich möchte einfach, vielleicht da steht der Ruhrverband, aber stehe ich persönlich auch für. Ich treffe auf Klimaleugner, die sagen, nein, das ist ja alles nicht, das war früher schon historisch. Ich durfte mit Leuten im Bundestag als Experten diskutieren. Ich möchte nicht sagen, von welcher Fraktion gerade, die sagen, nein, das gibt es, Klimawandel gibt es gar nicht. Ich möchte aber sagen, Klimawandel ist da. Wir erleben ihn gerade extrem. Unsere Generation, alle Nachfolgenden, werden ihn noch extremer erleben. Und wenn wir jetzt gucken, was passiert denn bis 2075, 2100? Was passiert, wenn wir Kipppunkte erreichen, wo wir jetzt noch nicht wissenschaftlich sagen können, wo es dann hingeht? Das ist ein Szenario, wo wir sagen müssen, da haben wir vielleicht noch nicht ganz Klarheit. Aber die Aufgabe, die wir haben, die wir auch als Ruhrverband haben und die wir als Team haben, ist, wir müssen für die nächste Generation, für unsere Gesellschaft, diese Auswirkungen versuchen zu begrenzen. Wir müssen weiter an Klimaschutz arbeiten, aber auch an Anpassungen für Klimafolgemaßnahmen.
Wenn wir jetzt auf das Thema Siedlungswasserwirtschaft noch ein bisschen mehr eingehen, dann ist es ja vor allen Dingen so, dass dabei viele an Kanalisation oder Kläranlagen denken. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist sie tatsächlich zentraler Baustein für die Zukunftssicherung unserer Wasserversorgung?
Ich sag's mal aus der Perspektive, früher waren Kläranlagen nicht im Fokus. Kläranlagen sind ein ganz wichtiger Siedlungsfaktor. Ich nenne immer gerne das Beispiel Siedler von Catan. Wer im Prinzip die Hygiene nicht im Griff hat, kann nicht siedeln. Wir leben hier in einer Metropolregion und auch im Mittelgebirge ist es wichtig, dass wir dort entsprechend die Klärung der Siedlungsabwässer, Industriewässer entsprechend hinbekommen. Weil das Wasser, was hinten auch rauskommt, das Klarwasser, ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Oberflächengewässer, die wir gerade haben. Und die müssen wir entsprechend aufbereiten. Und ich glaube, es ist deutlich, wenn wir mehr und mehr sehen, wie wenig Wasser in den Oberflächen normalerweise wäre, dann ist neben den Talsperrensystemen als Speichersystem, sind auch die Kläranlagen, die Rückführung der Wässer in die Oberflächen total wichtig.
Durch die Umsetzung der Kommunalabwasserrichtlinie, also es wird ja mal KAL genannt, ne, sieht sich der Ruhrverband dann ja quasi neuen Herausforderungen konfrontiert. Einerseits muss nämlich der Anlagenpark mit einer vierten Reinigungsstufe nachgerüstet werden. Andererseits sind ja diese Umbau- und Neubaumaßnahmen natürlich ziemlich teuer. Also da sind riesen Investitionsvolumina mit verbunden. Wie kann denn da der Spagat zwischen Notwendigkeit auf der einen Seite, aber auch Wirtschaftlichkeit auf der anderen Seite gelingen?
Also auf der einen Seite muss man sagen, die vierte Reinigungsstufe ist gesetzlich erforderlich und da sind wir entsprechend dran als Ruhrverband. Thorsten, wie du schon sagtest, im Moment würde ich das so beschreiben, dass wir die nächste Generationenaufgabe gerade machen. Wir haben immer Zyklen in der Infrastrukturlandschaft, so möchte ich es mal nennen sozusagen bei uns, weil wir sind Infrastrukturbetreiber. Generation vor uns hat auch zwischen 1995 bis 2005 auch entsprechend schon einen Generationenzyklus gehabt. Wir sind jetzt die Nächsten, die daran arbeiten dürfen. Und bei der vierten Reinigungsstufe sehen wir natürlich, das sind fast 13 Anlagen, die wir für den Ausbau mit der Reinigungsstufe jetzt entsprechend planen und umsetzen müssen. Wir haben schon eine entsprechend auch im Brilon gemacht. Und was sind die Veranlassungen? Die Veranlassungen sind natürlich auf der einen Seite die Wasserrahmenrichtlinie, auf der anderen Seite die Begleitvereinbarung zur Änderung des Ruhrverbandsgesetzes. In Klammern, wer das jetzt vielleicht gerade noch nicht kennt, weil wir darauf eingegangen sind noch nicht.
Ja, erwähne es gerne.
Klar. Genau, möchte ich einfach nur sagen, wir haben jetzt gemeinsam mit dem Land und mit den Bezirksregierungen abgestimmt, dass wir den Pegel sozusagen reduzieren. Das ist also im Prinzip in Richtung Niedrigwasser. Aufhöhung, entsprechend das, was wir von den Talsperren abgeben, das reduzieren wir zu bestimmten Zeiten, um mehr Wasser im Talsperrenspeicherverbund zu haben. Nur um Gefühl zu geben, das spart nachher im besten Fall bis zu 42, 43 Millionen Kubikmeter. Und alleine im letzten Jahr, 2025, haben wir 33 Millionen Kubikmeter Wasser gespeichert. Also im Prinzip haben wir eine komplette Fersetalsperre, damit entsprechend gepuffert im eigenen System, ohne diese Talsperre schon jetzt bauen zu müssen.
Das sind schon krasse Zahlen, wenn man das so hört.
Ja, aber bei den Zahlen, ich sag mal, ich glaube, wir kommen jetzt in Zahlen rein, du hast ja auch angesprochen, wie hoch ist denn das Investitionsvolumen? Das ist gar nicht so einfach, weil wir ja letztendlich bis 2045 Anlagen investieren. Und wir sehen gerade,
dass wir... Du hast ja gerade davon gesprochen, 13 Anlagen für den Ausbau mit einer vierten Reinigungsstufe. Das sind jetzt keine Peanuts, ne, die da investiert werden.
Nein, also wir sprechen alleine sozusagen bis 2032 über 74 80, 90 Millionen Euro, die investiert werden. Wir müssen jetzt gucken, wo geht das denn insgesamt hin? Wir sehen gerade auch, dass die Sperrung von der Seeblockade Hormuz, wie wirkt sich das auf Stahl, auf andere Produkte aus? Und wenn wir alleine nochmal bis 2045 uns das angucken, dann sprechen wir mindestens über 150 Millionen, wenn nicht noch mehr. Und da muss man jetzt natürlich sehr vorsichtig sein. Deswegen bitte ich auch, diese Zahlen sehr vorsichtig zu behandeln, weil es nur eine Hochrechnung aufgrund von alten Zahlenwerten ist, die man aus Erfahrungswerten hatte und versucht, die relativ gut abzuschätzen. Was wir sehen ist, wir sprechen über ein enormes Investitionsprogramm, was wir gerade, nicht nur der Ruhrverband, in der Branche gerade machen, alleine um die vierte Abwasserreinigungsstufe sozusagen auch umzusetzen.
Ja, du hast ja gerade schon die Lieferketten angesprochen, Straße von Hormuz, und da frage ich mich natürlich, mit welcher Technologie möchte denn der Ruhrverband dann da an den Start gehen, wenn es um die vierte Reinigungsstufe geht? Also ich habe mal gehört, es geht Aktivkohlefilterung, es geht Ozonierung. Was ist denn da die Wahl des Ruhrverbands?
Also ich glaube, das ist ganz richtig. Wir kennen natürlich verschiedene Verfahren, wie man Spurenstoffe entsprechend rausholen kann. So, und das Wichtige dabei ist natürlich, dass wir jetzt natürlich dann gucken müssen, können wir ein Verfahren nehmen, was Richtung Lieferkette natürlich auch keine Probleme macht. Das ist sozusagen vielleicht die zweite Bewertungsebene. Das erste ist, wo dienen die Verfahren effektiv und nachhaltig dazu, die Spurenstoffe aus dem Wasserkreislauf rauszubekommen? Wir kennen dann natürlich die sogenannten Adsorberverfahren. Das ist zum Beispiel Aktivkohle. Aktivkohle ist an sich wie ein Magnet, der dann entsprechend sozusagen auch bestimmte Stoffe aufnimmt. Aber wie es eben so ist, diese Aktivkohle muss auch entsprechend abgebaut werden, hergestellt und thermisch aufbereitet werden, was auch natürlich sehr aufwendig ist, was auch Lieferketten hat. Und im Moment muss man sagen, es gibt viele Aktivkohlen aus China. Und wir sehen natürlich gerade auch die globalen Handelswege, wie man damit umgehen kann. Und natürlich, wenn wir mehr und mehr regenerative Energie haben, kommen natürlich Verfahren wie Ozonung, die im Wasserbereich schon, nehmen wir das Mülheimer Verfahren zum Beispiel, wo Ozonung schon seit 30 Jahren eingesetzt wird, entsprechend die Verfahren, die dann auch genommen werden. Wir haben uns für Ozonung entschieden, um dort entsprechend weiterzugehen.
Ja, guck mal, jetzt wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon, mit welchen Tricks der Ruhrverband hier zukünftig arbeitet und vor allen Dingen, was der Ruhrverband monetär in die Hand nehmen muss.
Ja, aber da vielleicht noch monetär in die Hand nehmen, also der Ruhrverband, es gibt noch eine intensive Diskussion gerade mit der chemischen Industrie natürlich, mit der pharmazeutischen Industrie, auch entsprechend mit der kosmetischen Industrie, und da geht es um die Herstellerverantwortung. Und wir sind gerade als Ruhrverband mit den anderen Verbänden auch sehr aktiv, national, aber auch in Brüssel unterwegs, weil es geht darum, wer hat die Verantwortung für die Inverkehrbringung von Stoffen und nachher auch, dass die Stoffe sozusagen aus dem Wasserkreislauf entfernt werden. Dazu sagen wir an sich Herstellerverantwortung. Und das ist gerade ein Thema, hat derjenige, der das macht, zahlt er auch anteilig an der vierten Abwasserreinigungsstufe? Im Moment sagt das Europäische Parlament und auch national Umweltminister Schneider sagen ganz klar, Herstellerverantwortung ist wichtig, auch um eine Lenkungswirkung zu haben. Und das bedeutet, und wir diskutieren gerade, wie werden die Bürger entlastet oder nicht. Hier ist ganz klar, hier gehen die Kosten zu 80% an die pharmazeutische Industrie, in Klammern, die Kosmetikindustrie hatte auch einen Anteil dran. Das wird sozusagen, dass sie die Kosten tragen für die nächsten 6 Jahre dann entsprechend auch mittragen, die Abschreibungskosten. Ansonsten, das muss man ganz offen ansprechen, ansonsten wird es solidarisiert. Sprich, es wird über die Abwassergebühren bezahlt. Ne?
Oder?
Genau.
Ja, habe ich mir fast gedacht. Jetzt ist es so, dass das Herzstück der Arbeit des Ruhrverbands ja die Talsperren sind und damit eben auch die Wasserversorgung gesichert wird. Welche Aufgaben, würdest du sagen, erfüllen sie heute und warum sind sie aus deiner Sicht weit mehr als reine Wasserspeicher?
Wenn ihr mit mir spricht, wisst ihr, ich spreche gerne über Multifunktionsspeicher. Das machen wir jetzt auch in der Arbeitsgemeinschaft der Trinkwassertalsperrenbetreiber, auch woanders, weil Talsperren ich bin jetzt jemand, der an einer Talsperre aufgewachsen ist, am Hennesee, an der Hennetalsperre. Und ich habe früher auch nur gesehen, ja gut, verstanden, das ist so für Trink- oder Brauchwasserversorgung. Das hat man, glaube ich, alle auch im Ruhr-Einzugsgebiet verstanden. Hochwasserschutz war uns auch immer klar. Dann muss man mal gucken, wie viel kann denn überhaupt insgesamt im Hochwasserschutz gemacht werden. Was aber im Rahmen vom Klimawandel viel stärker in den Fokus geraten ist, das ist die Niedrigwasseraufhöhung. Sprich, man kann auch sagen, so eine Unterwasserabgabe, sozusagen eine Spende an den Fluss, der sonst trocken fallen würde. Wir haben lange, und ich weiß noch, Zeiten, wo ich auf Podiumsdiskussionen war, wo Talsperren immer angegriffen worden sind als Querbauwerke, und Querbauwerke sollten weg, weil sie natürlich für ein Flussgebiet nicht immer einfach sind, wenn dort keine Fischaufstiegstreppen sind und so weiter. Aber ich glaube, wir haben jetzt erkannt, dass im Rahmen der Klimawandelanpassung die Talsperren, die Multifunktionsspeicher, eine der ganz wichtigen Bausteine sind, um dort auch dann zu arbeiten und auch diesen Zielkonflikt zwischen Wasserversorgung, Hochwasserschutz natürlich auch im Prinzip abzumildern entsprechend. Wir können Talsperren natürlich relativ leer fahren, damit, wenn ein Hochwasser kommt, damit möglichst viel Stauraum da ist. Aber wenn man mal sieht, wie unsere Talsperrenleitzentrale jeden Tag optimal managt, zwischen den verschiedenen Ansprüchen, welche Mengen werden abgegeben? Ich glaube, da bin nicht nur ich beeindruckt, sondern auch jeder, der es mitkriegen würde, wäre sehr beeindruckt, wie viel Know-how dort ist und wie stark auch gesteuert wird, jeden Tag.
Ja, wir hatten dazu in der ersten Staffel bereits mal eine Folge und das war schon sehr faszinierend festzustellen, wie genau da tatsächlich gesteuert werden muss. Auf der einen Seite, wenn du in Starkregenzeiten oder in Zeiten, wo es halt häufiger mal regnet, wenn du da keine Rückhaltemöglichkeiten hast, wäre es ja genauso fatal wie im Sommer, wenn du keine Reserven plötzlich hättest. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, das ich finde und das auch mich, muss ich sagen, aus der ersten Staffel doch ziemlich geprägt hat.
Genau, aber wir haben natürlich ein Spannungsfeld zwischen gutem chemischen Zustand, gutem mengenmäßigen Zustand und gutem ökologischen Zustand. Und da müssen wir natürlich nochmal sehr stark reingehen und gucken, und da sind wir, glaube ich, im Moment viel tiefer drin, dass wir natürlich auch sagen müssen, wenn wir jetzt weniger Wasser haben, was bedeutet denn das zum Beispiel für das aquatische Ökosystem? Wir haben gerade sehr intensiv in Diskussionen das Verschlechterungsgebot. Verschlechterungsgebot bedeutet
dass
ein Zustand, wie er zum Beispiel in der Wasserrahmenrichtlinie historisch war, dass wir jetzt eine Menge erreicht haben, dass natürlich ein Verschlechterungsgebot bedeutet, der Zustand darf nicht schlechter werden. Aber wir haben gerade gesehen, und das hatten wir am Anfang ja angesprochen, dass wir viel weniger Wassermengen hatten, dass das natürlich Auswirkungen auf ein aquatisches Ökosystem hat. Und dass wir natürlich jetzt diskutieren, also wie viel Auswirkungen können wir dann sozusagen noch schützend durch Unterwasserabgaben, sprich Niedrigwasseraufhöhung, noch sozusagen steuernd dazugeben und was nicht. Also deswegen nur hier der Hinweis, ein Verschlechterungsgebot und der Gewässerzustand geraten mehr und mehr in den Fokus von allen am Wasserkreislauf Beteiligten.
Okay. Wie müssen denn dann Talsperren und ihre Bewirtschaftung deiner Meinung nach angepasst werden, um sowohl beides, also Trockenphasen auf der einen Seite, als auch Hochwassereignisse dann überhaupt besser abfedern zu können?
Also ich glaube, dass wir die Systeme viel flexibler gerade ausgestalten. Das, was ich gerade schon mal gesagt habe, wir steuern schon intensiv. Und ganz wichtig sind an sich Prognosen. Wir kennen das alle, die Wettervorhersagen. Jeder guckt ja im Moment auch so wieder in die nächsten 3 Tage. Wir sehen, dass an sich eine Wochenprognose ganz gut ist. Der Deutsche Wetterdienst arbeitet dran, 3 Monate Vorhersagen, die natürlich eine hohe Schwankungsbreite noch haben. So, und am Ende, ich glaube, so viel kann man sagen, das Wetter ist ein sehr kompliziertes, sagen wir mal, Phänomen, was regional noch auch unterschiedlich ist. Und wir sehen ja auch immer, nicht jeder Regen, der angesagt worden ist, kommt genau in der Region an, sondern kann auch woanders erst kommen oder so. So, und ich glaube, das wird nochmal sehr viel deutlicher, dass wir dort reingehen, können wir da noch flexibler steuern, um das abzufedern. Das andere ist, jetzt alleine mal die Talsperren. Der Ruhrverband macht einen total guten Job. Aber vielen ist nicht klar, dass wir natürlich nur das Wasser in den Talsperren einfangen können, was oberhalb der Talsperren ist. Das ist in den Einzugsgebieten. Wir sprechen ungefähr über 23% im gesamten Einzugsgebiet, was sozusagen oberhalb von Talsperren liegt. Und das können auch die Talsperren nur versuchen abzudämpfen, aufzufangen, also abzudämpfen, wenn ein Hochwasser kommt oder möglichst viel Wasser aufzufangen. Was da drunter liegt, ist es nicht so einfach. Und wenn wir, ich sag mal, das Lendetal oder so, wir haben dort nicht nachher im Unterlauf keine großen Talsperren mehr. Und man hat es ja auch im Ereignis beim Hochwasser gesehen, dass eben die restlichen 77% im Ruhr-Einzugsgebiet einfach dann abfließen.
Ja, wenn diese 77% einfach abfließen, dann muss man sich ja irgendwie Gedanken über andere Konzepte machen. Jetzt geistert schon seit Jahren immer der Begriff Schwammstadt durch die Medien. Und erklär uns doch vielleicht einmal ganz kurz, was steckt denn hinter diesem Begriff Schwammstadt und welche Rolle spielt das Konzept dann für Städte im Einzugsgebiet der Ruhr, ganz konkret?
Schwammstadt ist, und jetzt habt ihr jemanden, der in Berlin das auch schon intensiv mitmachen könnte, heißt natürlich darum, wir haben an sich urbanen Raum immer mehr versiegelt. Wir haben an sich sehr viel Wasser schnell abgeführt, sei es in Mischkanalisation oder in Kanalreihen, abgeleitet und dann schnell in die Vorflut und weggeführt über die Flüsse, beispielsweise uns im Ruhr-Einzugsgebiet in den Rhein. Das ist nicht mehr das Ziel. Wir versuchen heutzutage viel mehr in der Fläche zu entsiegeln, viel mehr in der Fläche das Wasser auch zu halten. Das sind zum Beispiel Mulden-Rigolen-Anlagen, die man in der Schwammstadt macht. Und dieser Begriff Schwamm ist vollkommen richtig. Eine Stadt muss viel mehr das Wasser aufsaugen, was von den Dächern, von den versiegelten Flächen runterkommt. So, was haben wir gemacht? Wir sind auch Teilnehmer im Fördervorhaben Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft. Bisschen einfacher ausgesprochen, finde ich, Chris.
Ja, viel besser.
So, danke. Ja, Chris kann man sich, glaube ich, so vorstellen, sozusagen. Der Elbstadtgenossenschaft Lippe-Verband arbeitet da intensiv dran. Da sind wir mit einigen Kommunen auch dran. Und dafür gibt es 60% Förderung. Und 40% muss man aber noch Eigenanteil haben. Auch nochmal, das ist auch nochmal ein Punkt, wo man sagt, okay, wer ist denn bereit, auch solche Maßnahmen dann umzusetzen? Ich möchte aber nochmal sagen, alleine diese Maßnahme wird mit 121 Millionen gefördert. Also das Land steckt schon Geld rein. So, und jetzt müssen wir zwei Themen sehen als Ruhrverband. Das eine ist, dass wir natürlich für einen Teil der Ruhrmetropolregion mit dem RVR, mit dem Regionalverband Ruhr, eng zusammenarbeiten und mit den anderen, wie Elbstadtgenossenschaft Lippe-Verband, mit den anderen sondergesetzlichen Verbänden und gucken, wie können wir die Maßnahmen umsetzen. Aber ich sage nochmal, vielen muss aber auch klar sein, dass im ländlichen Raum, und ich spreche jetzt das Mittelgebirge an, Sauerland und so weiter, dass da natürlich die Schwammstadt Philosophie gar nicht so stark war, weil man natürlich sagt, okay, wir sind fast im Grün, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, dieses Konzept, sich anzugucken und zu sagen, und da denken wir als Ruhrverband jetzt weiter, was machen wir mit Schwammstadt? A, in der Metropolregion Ruhr. Was machen wir sozusagen mit den Schwammstädten, die wir auch im kleinen und mittleren urbanen Raum haben? Und dann müssen wir noch weiter gucken, wenn wir Wasser speichern wollen, sind es nicht nur die urbanen Siedlungen, sondern dann kommt nebenbei den Kommunen auch mal dazu, Landwirtschaft müssen wir hinzunehmen. Landwirtschaft ist ein ganz wichtiger Faktor, ein Boden muss Wasser aufnehmen können und ein hochverdichteter Boden nimmt nicht viel Wasser auf und deswegen werden wir dort intensiv auch mit der Landwirtschaftskammer weiter kooperieren und natürlich der Wald. Wir sprechen also, wenn wir Schwammstadt, sprechen wir natürlich auch über die Fähigkeit Schwammlandwirtschaft, aber auch Schwammwald.
Ja, was verbirgt sich dahinter? Also es gibt seitens des Ruhrverbands ja ein sehr bekanntes Areal mittlerweile, das auch mehrfach durch die Presse gegangen ist. Das befindet sich am Möhnesee. Und was ist da die Schwierigkeit gewesen? Also weswegen hat man da gesagt, das Stückchen Wald, das werden wir wieder umgestalten?
Ich glaube, wie immer, man weiß, dass eine Generation vorher hat früher, und ich komme selber auch ein bisschen aus der Forstwirtschaft, man hat das natürlich gemacht, man hat einen Wald sozusagen entwässert, damit bestimmte Fichtenbaumkulturen dort auch stehen konnten und sozusagen mit ihr als Flachwurzler sozusagen nicht im Wasser standen, was die nicht gut vertragen können. So, alleine im Bereich Möhnesee haben wir, ich meine, ungefähr 18 Kilometer historische Entwässerungsgräben.
Das heißt, der Waldboden wird quasi drainiert?
Genau, das ist eine reine Drainage, die dort reinigt. Das war an sich Stand der Technik, wie man das gemacht hat. Und was wir jetzt gemacht haben, ist entsprechend, und ich sag mal 18 Kilometer, damit man sich das einfach nur mal vorstellen kann. 18 Kilometer hört sich einfach nur, ach, da liegen 18 Kilometer Drainage. Aber das ist eine Fläche von ungefähr 100 Hektar, die dort, Waldfläche, die dadurch beeinflusst wird. So, und die wird dann entsprechend. Und wir haben jetzt bisher 2 Kilometer zurückgebaut. Der Plan ist, und da wollen wir als Ruhrverband auch aktiv weiter vorangehen und kriegen auch die Unterstützung auch vom Land und ich sag mal von den Forsten und all den Mitteln, dass wir sagen, wir bauen 100% zurück.
Und ich möchte einmal sagen, nicht was vor der Brust, ne? Das sind noch offenstehende 16 Kilometer.
Ja, ja, und es ist ja nicht nur der Möhnesee.
Ja, ja.
Wenn ich am Möhnesee bin, sondern wir gehen für diesen Waldbau und Waldumbau sozusagen und Verschluss der Entwässerungsgräben, möchten wir als Ruhrverband auch sagen, als einer der großen Forstbesitzer, die wir natürlich haben, weil wir natürlich im Einzugsgebiet der Talsperren natürlich die Forste sind ein ganz wichtiges Element als Schutzfaktor für die Talsperren. Ich glaube, es ist nicht allen bekannt, dass wir 3100 Hektar Waldfläche haben. So, und wir haben gesagt, wir können nicht nur sagen, wir müssen Maßnahmen für Schwammwald machen, wir müssen Maßnahmen Richtung Klimawandel Anpassung machen, sondern wir machen es aktiv. Und dazu stehen wir auch und wir haben das Programm jetzt entsprechend, dass wir sagen, wie können wir mit unseren Flächen das jetzt weiter ausbauen.
Und wozu ist das dann genau notwendig? Also die Gräben werden quasi zurückgebaut. Das heißt, der Wald bekommt auch so eine Art Schwamm. Wesen, also er speichert Wasser besser, er führt es langsamer ab, die Pflanzen werden besser versorgt, die Waldpflanzen. Was hat es damit genau auf sich? Also was bewirkt dieser Wasserrückhalt, den wir da letztendlich bekommen durch den Rückbau?
Also er hat genau, was du angesprochen hast, das Speicher, die Speicherfähigkeit wird genutzt. Und wir sehen es gerade, ich möchte jetzt keine Reklame machen, aber zum Beispiel das UFZ, da kann man immer, das ist ein Forschungszentrum, UFZ Leipzig, die haben Karten über Dürresituationen im Oberboden, sprich die ersten 25 Zentimeter und dann die 1,8 Meter im Boden. Und ich sag mal, alleine jetzt, Januar, Februar, hatten wir schon eine äußerste Dürre in einigen Bereichen. Weil da natürlich, wir sind jetzt nicht in der norddeutschen Tiefebene, wo wir, ich sag mal, 100 Meter tiefe Sandböden haben. Also, und deswegen ist es wichtig, die Chancen, wo wir Wasser speichern können. Und wenn nicht trainiert wird, nehmen eben die Tonböden und die anderen und Senken nehmen das auf. So, und das ist genau das Ziel. Wir haben langsamen Abfluss. Und am Ende ist natürlich so eine Dauerwaldbewirtschaftung natürlich. Sie reduziert auch die Bodenerosion und auch den Sedimenteintrag, weil das ist auch ein Thema, was wir gerade im Ruhreinzugsgebiet sehen, gerade auch bei den Ruhrstauseen, dass immer mehr Sedimente nun angelagert werden. Mhm. Starkregenereignisse, es wird mehr abgeschwemmt und von daher, das ist aus unserer Sicht einer der guten, wichtigen Schritte, wo wir alle in Forsten mit einladen möchten, die Landesforsten, die Privatforsten sozusagen, und der Ruhrverband geht einen Schritt hier mit aktiv weiter.
Mhm. Also Win-Win für alle sozusagen, ne? Jetzt lassen sich aber solche Konzepte ja nicht alleine umsetzen. Also nicht nur der Ruhrverband arbeitet dran, sondern da ist natürlich dann auch die Frage, wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit den Kommunen? Du hast ja gerade die Forstwirtschaft schon angesprochen, das funktioniert also ganz gut, aber wie gehen auch Politik und andere Akteure mit dem Thema um?
Also ich glaube, dass wir schon, nehmen wir die Metropolregion Ruhr, gerade eine intensive Diskussion haben, wie wir damit umgehen, gucken wir uns das Ruhrgebiet an. Die Frage, und da möchte ich einfach nur auch vorwarnen, weil jetzt kommt mir auf, die Kassen sind leer. Können wir uns das überhaupt noch leisten? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das auf jeden Fall weitermachen. Wir diskutieren gerade auch die Rolle des Ruhrverbandes, muss man fairerweise auch sagen, weil der Ruhrverband natürlich an sich klare Aufgaben hat. Wir haben das Talsperrenmanagement, wir haben im Prinzip das Abwassermanagement, den Kläranlagen. Das gesamtheitliche Flussgebietsmanagement, was natürlich den Bezirksregierungen und dem Land natürlich unterliegt, war bis jetzt nicht vollständig sozusagen Aufgabe des Ruhrverbandes. Was wir gerade machen ist, wir übernehmen Gewässerunterhaltung, wie zum Beispiel im Kreis Olpe. Wir gehen dort weiter mit rein und wir definieren gerade gesellschaftlich, müssen wir bestimmte Aufgaben als Ruhrverband für die Gesellschaft weiter übernehmen, damit sie auch in einer entsprechenden Zeit umgesetzt werden. Und wir müssen auch klären, wer finanziert die.
Finanzierung ist ein ganz spannendes Thema, denn es kommen ja ganz viele neue Technologien auch damit hinzu. Also wir sprechen von Modellierungsverfahren, Digitalisierung. Der Ruhrverband spricht auch von Innovation. Wie sieht's denn da aus um die Zukunftssicherung der Wasserversorgung?
Wir sind ein datengetriebenes Unternehmen. Ich denke mal, jedes Technologieunternehmen, und wir sind ein Umwelttechnologieunternehmen an sich und auf der anderen Seite Dienstleister. Wir haben viele Daten. Und nur um mal die Spannbreite zu zeigen, auf der einen Seite, was wir angesprochen haben, wie sind dann die Abflussdaten der Talsperren? Wie managen wir das sozusagen? Wie erzeugen wir regenerative Energie damit? Was bedeutet das für das aquatische Ökosystem? Wie können wir das optimal ausgestalten? Bis hin zu Kläranlagenabläufen. Und wir haben ja gerade noch SARS-CoV vielleicht alle Erinnerungen. Wie können wir sozusagen im Abwasser auch Daten ermitteln, wo wir sehen, haben wir wieder eine Pandemie oder nicht? Plus die ganzen technischen Anlagen, die wir haben mit Daten. Und von daher, Daten sind der Schatz der Zukunft. Wir arbeiten daran, die viel effektiver noch zu nutzen, Forschungseinrichtungen, die dazu berechtigt sind, zur Verfügung zu stellen, aber auch als versorgungskritische Infrastruktur extrem darauf aufzupassen, welche Daten sind für den öffentlichen Raum und welche sind an sich gekapselt, nur vertraulich für bestimmte, sagen wir, Datennutzer dann zur Verfügung.
Ist die Datennutzung oder auch der Datenvorbehalt, wenn wir jetzt mal 10 oder 20 Jahre vorausblicken, sind das aus deiner Sicht auch schon die wichtigsten Stellschrauben, um die Wasserversorgung nachhaltig zu sichern?
Wenn wir über die Wasserversorgung sprechen, müssen wir einmal Roh- und Trinkwasser sehen. Mhm. Und das war nicht unser Verdienst. Das waren die Generationen vor uns, die Anfang des Jahrhunderts angefangen haben, Talsperren zu bauen, Professor Inze und andere an sich, die aktiv dran waren. Und wir konnten sie weiter ausbauen und pflegen. Ich glaube schon, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren etwas haben, wo wir über Speichermanagement mehr sprechen. Wir sprechen alle über Speichermanagement Gas. Wir hören so, die Gasspeicher sind leer, gerade aktuell vielleicht die Kerosinspeicher. Wir können nicht mehr fliegen. Es wird total wichtig sein, die Anpassung in den nächsten 10, 20 Jahren Richtung Speichermanagement zu machen, um Extremwetterereignisse, sowohl Dürre als auch Hochwasser, optimal managen zu können. Wir werden es nicht vermeiden können, dass nichts mehr passiert. Auch nochmal, weil viele denken immer, Hochwasser könnte man komplett schützen. Wir können Hochwasser in einem bestimmten Rahmen sozusagen dämpfen, verändern, aber das sozusagen aufnehmen. Das, was wir brauchen, ist natürlich, wir müssen intensiver zusammenarbeiten. Das wird etwas sein, wir müssen zusammenarbeiten, wir werden mehr koordinieren müssen und wir hatten in der Frage vorhin mal Datenprognosen. Wir werden viel mehr mit künstlicher Intelligenz arbeiten, mit Datenmodellen. Wir arbeiten mit neuen innovativen Forschungseinrichtungen und Prognosemodellen zusammen, um sozusagen zu entscheiden, welche Maßnahmen setzen wir jetzt um, welche Auswirkungen haben die, um auch zu priorisieren, welche Maßnahmen machen wir denn jetzt, weil wir ja nicht alles machen können. Aber die wichtigsten werden wir jetzt umsetzen müssen.
Wenn du das Thema Speicher gerade so als großes Zukunftsthema auch siehst, was wären denn die Alternativen zur Talsperre, zum Schwammwald, zur Schwammstadt? Gibt es da noch weitere Speichermöglichkeiten, wo du sagst, die könnten zukünftig eine Rolle spielen, generell aber auch bei uns beim Ruhrverband?
Also wir haben zum Beispiel Hochwasser-Regenrückhaltebecken, die man sich an sich nochmal angucken muss, die auch mehr und mehr kommen. Wenn wir extreme Niederschläge haben und dort Hochwasser-Regenrückhaltebecken gebaut werden, sind das vielleicht auch Anlagen, die temporär Wasser zurückhalten. Dann werden die Tore sozusagen aufgemacht. Das gibt es schon in Deutschland, woanders an einigen Stellen. Und dann heißt es, man hat vielleicht für einen Monat das Hochwasser zurückgehalten, langsam wieder abgegeben. Dann werden die Tore aufgemacht und man kann dann zum Beispiel eine Straße, eine Seitenstraße wieder benutzen. Das sind sozusagen ganz neue Ansätze. Und ich glaube schon, dass wir insgesamt da ein bisschen umdenken müssen. Wir haben das Thema Schwammstadt. Da müssen wir gucken, sozusagen in der Metropolregion und auch im urbanen Raum, im Mittelgebirge, wie können wir was wie umsetzen. Landwirtschaft, glaube ich, wird es intensiver sein. Wie können auch Förderprogramme dafür eingesetzt werden? Weil die Landwirte müssen unterstützt werden, um dort Anreize zu haben. Es ist schon ein Unterschied, sozusagen, ob ich jetzt ökologischen Anbau mache in Richtung Aufnahme von Wasser als normalen, ich nenne es mal landwirtschaftlichen Anbau. Wobei ich da wirklich sagen muss, die meisten ziehen sehr intensiv mit, brauchen aber auch Förderungen dann, weil sie natürlich auch gucken müssen, wie erhalte ich meine Landschaft und so weiter. Ja, beim Forst, glaube ich, ist es gut, da laufen wir jetzt los, aber da dürfen wir die Chance nicht verpassen, die Kalamitätsflächen, sprich die Flächen, die jetzt durch Borkenkäfer, durch Sturm und so weiter freigezogen worden sind.
Das sind ja eine ganze Menge im Talsperrenbereich.
Eine große Menge und wir sehen das, wenn wir jetzt durch das Sauerland fahren oder so, diese Flächen jetzt so nutzen, dass sie so gut angebaut werden, dass wir mit der neuen Nachkultivierung, sprich mit dem Anbau von bestimmten forstwirtschaftlichen Pflanzen, eine Baumstruktur und Waldstruktur kriegen, die natürlich diesen Effekt Richtung Speicherung viel mehr unterstützt. Mhm. So, und der Rest ist an sich, ich glaube, wir sollten alle sorgsam mit Wasser umgehen. Was ich aber auch sagen muss, und das ist auch nochmal ganz wichtig, alle Bürger sollten an sich Interesse haben, an Dürre und Hochwasser sozusagen sich da zu vertiefen. Es wird mehr und mehr auch eine Eigenvorsorge kommen. Und wir werden eine Diskussion kriegen, gerade dort, wo im Ruhrtal zum Beispiel gesiedelt worden ist, die dann betroffen sind. Wie geht man mit den Betroffenen um? Was kann man machen? Wen kann man schützen? Wie viel finanzielle Mittel sind gesellschaftlich dafür da, die zu schützen? Und wo muss Eigenvorsorge getrieben werden, wo man sagen muss, da muss man sich selber schützen oder wir müssen anders denken?
Okay. Gestattest du mir zum Abschluss noch eine persönliche Frage?
Natürlich.
Was motiviert dich ganz persönlich, dich tagtäglich mit diesen komplexen und langfristigen Herausforderungen in der Wasserwirtschaft herumzuschlagen?
Okay, Thorsten, wir kennen uns ja langsam auch schon. Vielleicht hat man es hier gemerkt. Also als jemand, der im Sauerland schon klein auf immer mit Wasser aufgewachsen ist, habe ich einfach eine totale Leidenschaft für Wasser. Ich finde Wasser nicht nur im H2O-Molekül, ich finde es in allen Formen interessant. Sei es, man guckt sich Abwasser an, man guckt sich auch mal in Talsperren, man guckt sich im Flusssystem das Wasser an. Ich glaube, als Ressource ist Wasser für uns total wichtig. Ich finde Klimawandel faszinierend. Ich glaube aber auch, und deswegen sage ich mal so Siedler von Catan, es ist schon wichtig, wenn man verstanden hat, wie wichtig die Ressource Wasser für uns gesamtheitlich ist, hat das eine enorme Faszination. Und ich sag mal, das Zweite ist, es macht total viel Spaß für seine Heimatregion. Das ist vielleicht etwas, was mich total begeistert. wenn man mitgestalten darf, mit einem Team, mit dem Ruhrverband, mit allen anderen Protagonisten, was wir jetzt an sich gemeinsam gestalten dürfen müssen, finde ich total gut und freue mich, Teil des Teams zu sein. Und ich glaube, das ist Teil der Faszination. Von daher, es macht Spaß und Wasser ist für mich Leidenschaft.
Getreu einem alten Werbeslogan würde ich sagen, es gibt viele Herausforderungen, packen wir es an. Ne?
Ja, danke.
Komm, darauf einmal anstoßen mit Ruhrwasser, wie sich das gehört. Tja, ihr Lieben, das war Wasserdicht für heute. In der nächsten Folge erwarten euch ebenfalls wieder spannende Einblicke rund um die Ruhr, den Ruhrverband und natürlich die Herausforderungen der modernen Wasserwirtschaft. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, folgt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, bewertet uns und vor allen Dingen empfehlt Wasserdicht gerne weiter. In diesem Sinne, bis bald.